Ich weiß nicht, wer von euch kennt diese Serie? Habt ihr die schon mal geguckt? Undercover Boss. Die Idee dahinter ist, dass Chefs von Unternehmen sich verkleiden und dann zu den Mitarbeitern gehen und gucken, wie ist das eigentlich in meiner eigenen Firma? Und das ist dann, ich habe selber nicht oft geguckt, aber ich weiß, dass es das gibt. Und dann die große Auflösung am Ende, wenn dann irgendwas Besonderes gewesen ist. Oh, der Kollege, der mich genervt hat, das war ja eigentlich mein Boss. Und dann erstmal so, wie geht's damit? Also ich stelle mir das vor, wie wenn Uli dann zum Beispiel, das kann man jetzt schlecht sehen, so mit Bart dann quasi versuchen würde, in seinem eigenen Unternehmen mal zu gucken, wie das gelaufen ist oder wie das läuft. Ich denke, dass er sich selbst mit so einer guten Verkleidung, ich denke, die meisten würden Uli erkennen, aber ihr könnt euch das vielleicht selber mal so vorstellen. Wenn plötzlich der Boss bei mir im Unternehmen auftauchen würde und ich wusste das nicht und ich bin plötzlich mit ihm konfrontiert und habe eine Begegnung mit ihm. Und genau darum wird es heute gehen bei Abraham. Abraham begegnet seinem Boss. Abraham begegnet Gott. Wir überspringen ein Kapitel von dem, was wir sonst unterwegs auch hatten, in Kapitel 17, weil das eine Wiederholung einer Bestätigung an Abraham ist, die Bestätigung, dass Gott mit Abraham unterwegs ist. Abraham wird auch umbenannt in dem Kapitel 17. Von Abram wird er zu Abraham und Sarah wird auch umbenannt von Sarai zu Sarah. Kriegen einen neuen Namen also die Namenswechsel sind oft auch ein Zeichen in der Bibel. Paulus und Saulus, als er plötzlich seinen anderen Namen benutzt hat. Er wird umbenannt. Er kriegt nochmal die Zusage, wie vielte auch immer schon, dass er einen Sohn bekommt. Und auch die Zusage, dass Ismael, der Sohn von Hagar, über den wir gehört haben, dass auch Gott mit ihm sein wird und ihn segnen wird. Das ganze Kapitel 17 ist eine Bestätigung aller Zusagen an Abraham. Und damit drückt die Geschichte über Abraham auch aus, Gott meint es wirklich ernst mit ihm. Gott meint es wirklich ernst mit seinen Zusagen. Gott meint es wirklich ernst mit alledem, was er bisher angekündigt und gesagt hat. Und das ist auch so etwas wie eine Einleitung, dieses ganze Kapitel 17, eine Einleitung in Kapitel 18, in das, was dort passiert. Ein ganz besonderer Moment in der Beziehung zwischen Gott und Abraham. Wie bei Undercover Boss, Abraham begegnet Gott das erste Mal und er weiß nicht, mit wem er es zu tun hat. Abraham lernt durch diese Begegnung Gott besser kennenlernen und das Gute ist, wir dürfen es auch. Wir dürfen von dieser Begegnung Abrahams mit Gott etwas über Gott selbst lernen. Vier Lektionen wollen wir mitnehmen und ich möchte dazu aus der Geschichte von Abraham 1. Mose 18 lesen, die Verse 1 bis 15. Also das ist ein Teil von Kapitel 18, die erste Hälfte. 1. Mose 18, die Verse 1 bis 15. Schlag bitte mit auf, wenn du eine Bibel hast. Hinten kannst du dir auch welche ausleihen. Der Herr erschien Abraham bei den Eichen von Mamre. Abraham saß zur Zeit der Mittagshitze am Zelteingang. Er blickte auf und sah vor sich drei Männer stehen. Als er sie sah, lief er ihnen vom Zelteingang aus entgegen, warf sich zur Erde nieder und sagte, »Mein Herr, wenn ich dein Wohlwollen gefunden habe, geh doch an deinem Knecht nicht vorbei. Man wird etwas Wasser holen, dann könnt ihr euch die Füße waschen und euch unter dem Baum ausruhen. Ich will einen Bissen Brot holen und ihr könnt dann nach einer kleinen Stärkung weitergehen, denn deshalb seid ihr doch bei eurem Knecht vorbeigekommen.« Sie erwiderten, »Tu, wie du es gesagt hast.« Da lief Abraham eiligst ins Zelt zu Sarah und rief, schnell, drei sehr feines Mehl, rühre es an und backe Brotfladen. Er lief weiter zum Vieh, nahm ein zartes, prächtiges Kalb und übergab es dem Jungknecht, der es schnell zubereitete. Dann nahm Abraham Butter, Milch und das Kalb, das er hatte zubereiten lassen, und setzte es ihnen vor. Er wartete ihnen unter dem Baum auf, während sie aßen. Sie fragten, wo ist deine Frau Sarah? Dort im Zelt, sagte er. Da sprach der Herr, in einem Jahr komme ich wieder zu dir, dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah hörte am Zelteingang hinter seinem Rücken zu. Abraham und Sarah waren schon alt, sie waren in die Jahre gekommen. Sarah erging es längst nicht mehr, wie es Frauen zu ergehen pflegt. Sarah lachte daher still in sich hinein und dachte, ich bin doch schon alt und verbraucht und soll noch das Glück der Liebe erfahren? Auch ist mein Herr doch schon ein alter Mann. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und sagt, soll ich wirklich noch Kinder bekommen, obwohl ich so alt bin? Ist beim Herrn etwas unmöglich? Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich wieder zu dir kommen, dann wird Sarah einen Sohn haben. Sarah leugnete, ich habe nicht gelacht. Sie hatte nämlich Angst. Er aber sagte, doch, du hast gelacht. So viel erstmal zu diesem Teil. Das ist die erste Hälfte. Die zweite Hälfte ist mindestens genauso spannend, kommt aber das nächste Mal. Wir sehen hier Abraham bei den Eichen von Mamre sitzen. Das war der Hauptsitz quasi für Abraham. Er war als Viehhalter viel unterwegs, aber er hatte einen Hauptsitz. Den hatte er sich gewählt, nachdem er sich von Lot getrennt hatte. Das war sowas wie seine Heimat geworden, dieser Eichenhain. Und wir finden Abraham hier in einer typischen Situation vor, wie es damals und heute noch in vielen warmen Gegenden üblich ist. Wenn es mittags ist, ist es warm. Das kennen wir hier im Norden nicht. Das letztes Jahr war es ein bisschen, aber da wird's richtig warm. 30, 40 Grad. Dann hat man keine Lust, irgendetwas zu machen. Und was macht man dann? Man macht ein Nickerchen. Ein Mittagsschlaf. Das gibt's in Spanien heute als Siesta immer noch. Das ist eine gute Sitte. Das gibt's auch in vielen arabischen Ländern, dass man einfach bei dieser Hitze nichts macht und dass man das Leben in die Abendstunden verlagert, wo es wieder kühl geworden ist und dass man die Mittagszeit überbrückt. Und so, denke ich, ging das auch Abraham, setzt sich an den Eingang des Zeltes, ein bisschen Schatten über sich und doch frische Luft da und er döst ein bisschen vielleicht, die Augen werden müde, macht die Augen auf, ihr kennt das ja vielleicht so, oh, bin ich eingeschlafen? Das ist gerade so in der Predigt sehr spannend, wenn man da, habe ich was, hat keiner was mitbekommen, gut. Vielleicht ging es auch Abraham so, dass er dann eingeschlafen ist und dann macht er die Augen auf und plötzlich stehen da drei Männer vor ihm. Und er fragt sich, wo kommen die her? Was machen die hier? Und entweder ist er eingeschlafen oder er dachte vielleicht, dass er eingeschlafen ist und die waren übernatürlich plötzlich da. Oder ohne dass er sie hätte überhaupt kommen sehen können. Aber er war überrascht und deshalb auch seine Reaktion. Und er fängt an, mit ihnen zu reden, lädt sie ein. Dazu müssen wir wissen, Gastfreundschaft ist einer der höchsten Werte in der damaligen Kultur gewesen und für viele Kulturen noch heute, gerade in diesen Regionen. Gastfreundschaft ist das Allerwichtigste. Wenn ein Fremder kommt, dann biete ich ihm alles auf, was ich habe. Dann lade ich ihn ein. Ich darf ihn nicht einfach vorbeigehen lassen, sondern ich nehme ihn auf. Weil wenn ich in dieser Situation bin und durstig und hungrig bin, wünsche ich mir das auch, dass ein anderer so mit mir umgeht. Und das war im Grunde eben ein sozialer Normalstandard, eine Pflicht, die man nicht einfach ignoriert. Und er lädt sie ein und sagt, hey, kommt rein zu mir, ich gebe euch ein bisschen Brot und dann könnt ihr weiterziehen. Ein bisschen Brot. Ich weiß nicht, was in eurer Bibel steht dazu, wie was er seiner Frau dann sagt. Bei mir steht hier 3 sehr feines Mehl. Ein Seher, im Deutschen wird das häufig mit Maß übersetzt. Wisst ihr, wie viel 3 Seher feines Mehl sind? Ich habe es mal ausgerechnet, 25 Kilo. Hat jemand von euch schon mal 25 Kilo verarbeitet an Mehl? Also, da kommt nicht nur ein bisschen Brot dabei heraus. Könnt ihr euch vorstellen, natürlich war es nicht Sarah alleine, sie hatte wahrscheinlich einige Dienerinnen, Hagar wissen wir schon und wahrscheinlich auch andere, die ihr dabei geholfen haben. Und er lässt einen Jungstier schlachten, ein junges Kalb. Auch das war unüblich, es war eine übertriebene Form der Gastfreundschaft, weil normalerweise hätte ein Schaf oder eine Ziege gereicht. Aber Abraham bereitet hier ein Festmahl vor, für 3 fremde Menschen. Und wir merken, er weiß nicht, um wen es sich dabei handelt. Er spricht ihn an mit mein Herr, das ist das normale hebräische Wort Adonai, was eben nicht nur für Gott gebraucht wird, sondern in der ganz normalen Anrede für einen Fremden, den man Ehre erweisen will. Mein Herr kommt hinein. Also er weiß nicht, mit wem er es zu tun hat, aber er ist gastfreundlich. Er macht wieder unbewusst alles richtig. Alles richtig. Und Gott gibt sich hier auch nicht sofort zu erkennen. Nur wir als Leser wissen das. Hier wird es eingeleitet. Der Herr. Und da steht im Hebräischen Jahwe. Wir wissen, es geht hier um Gott selbst. Gott kommt zu Abraham. Abraham weiß das nicht. Er denkt, das sind einfach drei fremde Männer. Und die erste Lektion, die wir hieraus lernen können, ist, Gott gibt sich uns nicht immer zu erkennen. Gott gibt sich uns nicht immer zu erkennen. Und das ist, denke ich, eine Herausforderung für uns, dass wir es nicht immer wissen, wann haben wir es jetzt mit Gott zu tun in unserem Leben. Sind diese Gedanken, die ich hier habe, sind das Gedanken von Gott oder sind es meine eigenen Gedanken? Dieser Ratschlag, den ich hier bekommen habe, ist das ein Ratschlag, den mir jemand anders wirklich im Auftrag Gottes gibt oder sind das seine eigenen Gedanken? Der verborgene Gott, der Gott, der für uns eben nicht immer zu sehen ist. Das ist eine Herausforderung. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Eine Herausforderung. Wir haben keine Götzen. Wir haben keine Bilder. Wir haben keine Statuen. Wir haben keine Propheten, die uns im Namen Gottes etwas sagen, in Tempeln oder sowas. Sondern wir sind herausgefordert, uns auf den Weg zu Gott zu machen, ihn immer besser kennenzulernen, um dann immer besser verstehen zu lernen, wann haben wir es mit diesem Gott zu tun und wann haben wir es mit uns selbst oder nur Menschen zu tun. Wir werden eben nämlich nicht immer erkennen und wissen, wann und wo Gott uns in unserem Leben begegnet ist oder gerade begegnet. Aber trotzdem lässt uns Gott nicht ganz im Dunkeln. Gott lässt uns nicht ganz im Dunkeln darüber, wer er ist. Wir haben so ein dickes Buch, indem wir etwas über Gott lernen dürfen. Es ist Gottes Selbstvorstellung, wo er sich bekannt macht. Das heißt, wenn wir uns mit Gott beschäftigen, wie er sich hier selbst vorstellt, dann werden wir lernen zu unterscheiden, wann habe ich es mit Gott zu tun und wann nicht. Wann habe ich es mit Gott zu tun und wann nicht. Und er hat uns noch anders sich vorgestellt. Ich lese mal einen Text aus Johannes 1, Vers 18, ein sehr bekannter Text, wo wir auch etwas darüber hören, wie Gott sich vorgestellt hat. Niemand hat Gott je gesehen, Johannes 1, 18, die Bestätigung, er ist der verborgene Gott. Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht, er hat Kunde gebracht. Jesus Christus bringt uns Gott näher, weil er selber Gott ist. Und wenn wir uns fragen, wer ist dieser Gott, mit dem wir es hier zu tun haben in der Bibel, schauen wir auf Jesus und wir lernen ihn kennen. Wenn wir Gott, Jesus sehen, sehen wir Gott und können verstehen lernen, mit wem wir es da zu tun haben. Aber wie passt das zusammen? Niemand hat Gott gesehen, aber Abraham begegnet Gott scheinbar dort bei diesen Eichen und von Mamre an seinem Zelt. Im zweiten Buch Mose steht sogar, wer mich sieht, muss sterben, sagt Gott. Wie passt das zusammen? Dort die Stellen, wo es davon die Rede ist, dass niemand Gott gesehen hat, meint Gott in seiner unverborgenen Herrlichkeit, in seiner Gestalt, wie er ist, als unvorstellbares Gotteswesen. Aber Abraham begegnet Gott in seiner verborgenen Gestalt, in der Form eines Menschen. Und deshalb ist das etwas anderes. Und meine persönliche Vermutung, das ist wirklich nur meine persönliche Vermutung, aber aus dem, wie ich das verstehe, dieses ganze Gebilde auch der Dreieinigkeit, meine persönliche Vermutung, überall dort, wo Gott den Menschen im Alten Testament begegnet, ist es Jesus Christus in seiner vormenschlichen Gestalt. Niemand hat den Vater gesehen, aber Jesus hat sich uns gezeigt. Jesus hat sich den Menschen schon gezeigt, bevor er selber Mensch geworden ist. Und meine Vermutung ist, und ich will darauf aber nicht sagen, das muss so sein, ist, dass an diesem Zelt Jesus Christus zu Abraham gekommen ist, in seiner vormenschlichen Gestalt. Denn Jesus zeigt uns immer, wie Gott ist. In Hebräer 13, 2 lesen wir, einige von euch haben Engel beherbergt, ohne es zu wissen. Einige von euch haben Engel beherbergt, ohne es zu wissen. Das bezieht sich direkt auf diese Abrahamsgeschichte. Und das ist deshalb noch etwas, was wir hier lernen können. Nicht nur, dass Gott sich uns nicht immer zu erkennen gibt, aber dass vielleicht auch das ein Ansporn sein soll, Gastfreundschaft zu üben. Gerade auch gegenüber Fremden. Dass wir vielleicht mit diesem Fremden, den wir dort aufnehmen, Gott bei uns zu Hause haben oder einen Engel. Einfach als eine Herausforderung. Abraham hat das getan und er hat das erleben dürfen. Hätte er ihn vorbeigehen lassen, hätte er diese einzigartige Situation verpasst mit Gott. Aber er hat diese Situation genutzt. Er war gastfreundlich, hat sein Haus geöffnet. Und das ist etwas, wo wir auch nicht nur Liebe Gottes weitergeben können, sondern auch besondere Erfahrungen machen dürfen mit anderen Menschen, vielleicht sogar mit Gott selbst. Und deshalb möchte ich herausfordern, auch da nicht die Türen zu verschließen, nicht Leute vorbeigehen zu lassen, sondern gastfreundlich zu sein, Menschen zu sich aufzunehmen. Und das passt zu diesen tollen Spaghetti-Nachmittagen oder Mittagessen, die wir gerade hier in dieser Zeit auch haben. Auch dort die Türen für andere zu öffnen und sie zu sich einzuladen. Noch etwas lernen wir hier. Gott steht zu seinen Zusagen. Das haben wir jetzt immer und immer und immer wieder gehört. Dass Gott seine Zusagen bestätigt hat an Abraham und er tut es auch hier. Er fragt zuerst, wo ist deine Frau Sarah in Vers 9? Und Abraham denkt, er fragt einfach nur, wo die Frau ist, dort im Zelt, sagt er. Da sprach der Herr, in einem Jahr komme ich wieder zu dir. Dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah hörte am Zelteingang hinter seinem Rücken zu. Also Gott erkundigt sich hier nach Sarah. Die Frau war gar nicht in Erscheinung getreten, denn das war auch damals üblich, sie blieb im Zelt. Wenn fremder Besuch da war, war die Frau nicht in der Öffentlichkeit. Sie blieb vor allem im Zelt und kümmerte sich um die Bewirtung. Die Männer waren draußen vor dem Zelt unter einem Baum, aber man hört das natürlich, solche Zelte haben keine dicken Wände. Und mit der Frage will Gott nicht wirklich wissen, wo Sarah ist, er weiß, wo sie ist, aber er will vielleicht die Aufmerksamkeit von Sarah auf sich ziehen. Wenn man seinen eigenen Namen hört, ist man sofort, Moment, was ist hier los? Und ich denke, er will die Aufmerksamkeit von Sarah auf sich ziehen, denn das, was er sagen will, ist an Sarah gerichtet, nicht an Abraham. Das, was er sagen will, ist an Sarah gerichtet. Denn bisher hat Gott diese Zusage des Sohnes immer an Abraham direkt gegeben. Und Sarah musste es, wenn sie es überhaupt von Abraham gehört hat, von Abraham hören und ihm vertrauen. Und jetzt gibt Gott das erste Mal eine direkte Zusage auch an Sarah selbst. In der für die damalige Kultur übliche Form. Und Gott drückt damit aus, ich übersehe dich nicht, Sarah. Ich weiß um deinen Zweifel, ich weiß um deinen Unglauben, ich weiß, wie es dir geht. Und ich weiß, dass ich dir bisher das auch noch nie direkt gesagt habe. Jetzt bin ich hier, jetzt sage ich dir, du wirst einen Sohn bekommen. Und er macht dir auch eine ganz konkrete Zeitangabe. Bisher hat es immer allgemein gehalten und Abraham und Sarah warten ja schon seit über 20 Jahren auf die Erfüllung dieser Zusage. Seit über 20 Jahren. Und Gott hat nie eine konkrete Zeitangabe gemacht. Aber jetzt macht er es. Jetzt hält er es nicht mehr allgemein, sondern er macht es überprüfbar. Hier können wir sagen, Gott macht ernst. Wenn das nicht eintrifft, was Gott hier zugesagt hat, dann ist Gott blamiert. In einem Jahr wirst du einen Sohn haben. Dann werde ich wieder hier sein. Es ist überprüfbar, es ist nachvollziehbar und es ist ein Risiko. Gott macht sich überprüfbar. Es gibt kein Ausweichen mehr. Dazu möchte ich auch Hebräer 6 lesen. Die Verse 13 und bis 15. Als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, das ist der Rückblick auf die erste Zusage, da er bei keinem Höheren schwören konnte und sprach, für wahr, ich will dir Segen schenken in Fülle und deinen Nachkommen überaus zahlreich machen. So erlangte Abraham durch seine Ausdauer das Verheißene. Also Gott gibt Zusagen und er hält sich an seine Zusagen. Und in 1. Könige lesen wir, gepriesen sei der Herr, der seinem Volk Israel Ruhe geschenkt hat, wie er es versprochen hat. Von all den herrlichen Verheißungen, die er durch seinen Knecht Mose verkündet hat, ist nicht eine hinfällig geworden. Ist nicht eine hinfällig geworden. Das ist das, was das Volk Israel damals gesagt hat im 1. Buch Könige. Gepriesen sei Gott dafür. Er hält seine Zusagen. Und wir sehen deshalb durch die Bibel hindurch, wir haben es mit einem glaubwürdigen Gott zu tun. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der tut, was er verspricht und der nicht verspricht, was er nicht halten kann. Was Gott sagt, das hält er auch. Und deshalb sind wir da herausgefordert. Auch wenn das schwierig ist. Auch wenn das manches von uns abverlangt. Und auch wenn wir manchmal uns auf Wege dadurch einlassen, die voller Unsicherheit aus menschlicher Sicht sind. Wir sind herausgefordert, Gott zu glauben. Und das betrifft nicht nur Dinge, die Gott dir verspricht in dein persönliches Leben, sondern es betrifft Dinge, wo er dir das auch schon zugesagt hat durch das Wort Gottes, jetzt ganz konkret. Dass du ihm glaubst, dass er das so meint und dass er das auch wirklich so sieht, wenn er dir sagt, dass du ein geliebtes Kind bist. Dass du von ihm gesehen bist als ein einzigartiges Wesen, das er in seiner Hand hält und das er unendlich liebt. Darauf kannst du vertrauen. Du kannst ihm vertrauen, wenn er dir zugesagt hat, alle deine Lasten abzunehmen und dir deine Schuld zu vergeben, wenn du sie ihm gibst, wenn du sie ihm abgibst und nicht daran festhältst. Das hat er dir zugesagt. Darauf kannst du bauen. Du kannst ihm glauben und vertrauen, wenn er dir verspricht, dass er nicht zulässt, dass der Tod das letzte Wort über dein Leben haben wird. Wenn er zugesagt hat, dass er alles neu machen wird und dass er dir auch ein Leben gibt, das in alle Ewigkeit Bestand haben wird. Du kannst ihm glauben und vertrauen, dass das stimmt, weil wir es mit einem glaubwürdigen, einem treuen Gott zu tun haben. Und was er dir zugesagt hat, das hält er auch. Glaube ihm. Sarah glaubt ihm nicht. Erneut nicht. Sie hat Abraham nicht geglaubt und hat die Geschichte mit Hagar angezettelt. Und sie glaubt auch hier wieder nicht. Wir hören, sie lacht. Sie lacht. Sie lacht Gott nicht aus in dem Sinne, aber sie lacht dieses Lachen so nach dem Motto, ernsthaft? Ernsthaft, wie soll das funktionieren? Wie soll das überhaupt noch funktionieren? Ich bin schon so alt. Ich bin zu alt für Kinder. Meine fruchtbare Zeit ist vorbei. Und das weiß man dann als Frau. Es geht jetzt nicht mehr. Wie hast du dir das gedacht? Und mit meinem Mann, der ist auch nicht mehr der Knackigste. Ich will hier keinen zu nahe treten, aber mit 100 Jahren noch da richtig aktiv zu werden, nur zu, geht dafür, aber passt auf. Es ist hier ein Lachen des Unglaubens. Wie soll das funktionieren? Wie hat sich Gott das gedacht? Wie hat sich dieser, vielleicht, ich weiß nicht, was Sarah in dem Moment dachte. Ich denke, dass Abraham da im Moment, als er das alles so hörte, dass ihm da so die Schuppen langsam von den Augen gefallen sind. Aber ich weiß nicht, wie Sarah gegangen ist in diesem Moment, als sie das hört. Und Gott sagt, ich kenne, ich weiß, was Sarah denkt. Da sprach der Herr zu Abraham, warum lacht Sarah und sagt, soll ich wirklich noch Kinder bekommen, obwohl ich so alt bin? Gott kennt ihre Gedanken und da müssten bei Abraham alle Warnglocken geläutet haben. Nicht nur, dass dieser fremde Sarah bei Namen kennt, auch das schon eine Überraschung, vielleicht hat das Abraham aber erwähnt, aber dass er genau weiß, was Sarah denkt und wie sie sich fühlt. Ich denke, da sind Alarmglocken aufgegangen bei Abraham. Aber was wir hier lernen können, ist, Gott kennt uns durch und durch. Gott kennt uns durch und durch. Psalm 139 fängt so wunderbar an, dass Gott weiß, wo wir gehen und wo wir stehen, wo wir sitzen, wo wir liegen. Er kennt unseren Eingang, unseren Ausgang. Gott kennt alles über uns. Gott kennt uns durch und durch. Er weiß, was wir denken. Er weiß, was wir fühlen. Er weiß, was wir hoffen. Er weiß, was wir vor anderen verbergen. Er weiß, wo wir gute Miene machen zum bösen Spiel. Gott kennt dich. Er weiß alles, was in deinem Leben passiert. Gott sieht alles. Und ich weiß, dass diese Aussage, Gott sieht alles, oft als Angstmacher benutzt worden ist und benutzt wird. Pass auf, was du machst, Gott sieht alles. Was du in deinem Zimmer machst, Gott sieht alles. Was du mit deinen Freunden machst, Gott sieht alles. Ich vermute, die meisten von euch haben vielleicht sowas schon mal gehört. Und ich finde das schade, dass man das so benutzt. Denn dass Gott sieht alles, ist eigentlich eine ermutigende Zusage Gottes. Etwas, was uns Freude machen soll und Trost geben soll. In 1. Johannes 4 lesen wir, die Liebe treibt die Furcht aus. Die Liebe treibt die Furcht aus. Und das ist gerade im Blick mit der Beziehung zu Gott auch ausgesagt. Die Liebe treibt Furcht aus. Gott sieht alles, macht mir Angst, wenn ich meine, Gott will mir etwas Böses. Wenn ich meine, Gott sucht nach einer Gelegenheit dafür, mich zu bestrafen. Siehst du jetzt, patsch, da hast du's. Dann macht mir das Angst, wenn ich mit diesem Bild von Gott unterwegs bin. Aber Gottes Zugang zu uns ist ein anderer. Ja, er setzt uns Grenzen in unserem Leben. Er zeigt uns Grenzen für das, was gut und was nicht gut ist. Denn es gibt Gutes und es gibt Böses. Gott setzt uns Grenzen. Und er setzt uns Grenzen auch deutlich da, wo unsere Handlungen Schaden für andere bedeuten. Wo ich durch meine Untreue, durch meine Gehässigkeit, durch meine Gewalt und Aggressivität anderen Schaden zufüge. Da zieht Gott enge Grenzen. Das geht nicht. An anderen Punkten lässt er mich einfach in mein eigenes Verderben laufen. Meine eigenen Konsequenzen spüren für die Entscheidungen, die ich getroffen habe. Das ist auch das, wie Gott. Er bewahrt uns nicht vor allem. Nicht vor unseren eigenen Dummheiten. Aber Gott ist keiner, der dasteht mit dem Rohrstock und darauf wartet, dass er auf die Finger klopfen kann. Hier batsch und hier batsch und hier batsch. Das ist nicht damit gemeint, wenn wir lesen, Gott sieht alles. Das wäre eine ziemlich kleinliche Sicht auf Gott, oder nicht? Also ich finde, das würde Gott sehr klein machen. Und Gott ist so groß, dass er sich nicht dazu herabneigen muss, so ein kleiner Prügelpolizist zu sein oder sowas. Wobei ich keinen Polizisten beleidigen will. Ich meine jetzt das im negativen Sinne. Liebe bedeutet Vertrauen. Vertrauen. Das Vertrauen, dass ich mit allem, was in meinem Leben passiert, zum Gegenüber kommen kann. Ihm alles sagen kann. Ihm alles bringen kann, auch alles eingestehen kann. Und ich weiß, die andere Seite wird mich als Menschen nicht herabwürdigen, sondern ernst nehmen. Und wird mich annehmen, wenn wir das miteinander klären. Und wird mir die Chance geben, das miteinander zu klären. Das Vertrauen, dass Gott es gut mit mir im Sinn hat. Denn bei Gott geht es nicht um Perfektion. Es ging Gott noch nie, seitdem der Mensch gefallen ist, um Perfektion. Und ich denke auch im Garten Eden, ich hatte das ganz am Anfang gesagt, als wir über die Schöpfungsgeschichte gesprochen haben, wenn Adam und Eva zu Gott gekommen wären, nachdem sie den Fehler gemacht haben, Gott hätte sie wieder angenommen und er hätte das wiederhergestellt, das Vertrauen, die Beziehung. Gott ging es noch nie um Perfektion. Aber Gott geht es um ein offenes und ehrliches Herz, um ein vertrauensvolles Miteinander, wo man sich gegenseitig achtet und respektiert. Denn Gott kennt uns sowieso. Ich muss noch nicht mal versuchen, ihm etwas zu verheimlichen, denn er weiß um alles in meinem Leben. Ich kann es ihm gar nicht verheimlichen. Und das macht doch frei. Ich muss es gar nicht erst versuchen. Ich muss gar nicht erst versuchen, irgendwie etwas schön zu reden und schön zu machen. Ich darf einfach mein Herz vor Gott so öffnen, wie es ist, weil er es sowieso sieht. Es ist eine Freiheit, die dadurch geschenkt wird, dass Gott dich sowieso kennt. Nutze diese Freiheit, indem du eine ehrliche, aufrichtige Beziehung zu Gott führst und ein ehrliches, aufrichtiges Miteinander mit ihm pflegst und ihm das bringst, was in deinem Leben ist und nicht versuchst, irgendetwas vor ihm zu verheimlichen, zu verstecken, aus Scham, aus Angst oder was auch immer vielleicht die Gründe sind. Gott kennt uns durch und durch. Und das Letzte ist, Gott hat die Macht, seinen Willen Wirklichkeit werden zu lassen. Auf das Lachen von Sarah entgegnet Gott, ist bei dem Herrn etwas unmöglich. Und spätestens hier weiß Abraham ganz genau, mit wem er es zu tun hat. Denn hier benutzt Gott selbst den Namen Jahwe. Ist bei Jahwe etwas unmöglich? Das ist der Name, mit dem Gott sich Abraham vorgestellt hat. Ist bei Jahwe etwas unmöglich? Und jetzt wissen Sie ganz genau, wer es hier ist. Und hier erkennen wir, und wir werden das dann sehen, er hat Recht behalten. Gott hat die Macht, das Wirklichkeit werden zu lassen, was er zugesagt hat. Gott spricht und es geschieht. Von der Schöpfung an bis in alle Ewigkeit. Gott sagt es und es passiert. Und deshalb kann er zu seinen Zusagen stehen, weil er weiß, dass er die Macht hat, die Zusagen umzusetzen. Wir haben es mit einem allmächtigen Gott zu tun. Mit einem Gott, dessen Macht von niemandem durch nichts eingeschränkt werden kann. Keiner kann sich ihm in den Weg stellen. Keine Situation bringt ihn aus dem Konzept. Nichts kann dazu bringen, dass Gott seinen Willen nicht durchsetzt. Nichts. Wir haben es mit einem großen und einem starken und einem allmächtigen Gott zu tun, der die Macht hat, seinen Willen Wirklichkeit werden zu lassen. Wenn man das vielleicht so das erste Mal hört und ganz am Anfang ist auf diesem Weg zu Gott oder mit Gott, dann wirkt das so abstrakt. Was heißt das denn? Woran merke ich das denn? Und deshalb möchte ich dich ermutigen, diese Wege mit Gott zu gehen, dich auf ihn einzulassen. Und dann wirst du das in deinem Leben erleben dürfen, wie er dich oder andere in deinem Umfeld von Krankheiten heilt. Nicht jeden, aber er tut es. Manchmal auf eine unfassbar wunderbare Art und Weise. Du wirst es erleben, wie er bei dir oder anderen Gebete erhört. Du wirst es erleben, wie er vielleicht bewahrt und beschützt in Momenten, wo du denkst, jetzt ist alles aus. Das wirst du erleben, wenn du mit ihm unterwegs bist, und dazu möchte ich dich ermutigen. Und du kannst es erleben, jeden Tag, schau dich um, in dieser Natur, in dieser Welt. Diese Welt existiert nur deshalb, weil Gott sie mit seiner Hand zusammenhält. Wenn er nur eine kleinste Konstante, einen kleinsten Faktor in dieser Welt umändern würde, wie die Atome zusammenhalten oder wie auch immer, dann würde alles hier zerbersten. Alles würde aufhören zu existieren. Es ist Gottes Allmacht, die dieses Universum am Laufen hält. Seine Größe und Macht. Gott hat die Macht, seinen Willen Wirklichkeit werden zu lassen, auch in deinem Leben. Auch mit dir zusammen. Mach dich auf den Weg mit ihnen, um das zu erleben und ins Staunen zu kommen. Und ins Staunen wollen wir jetzt kommen. Wir wollen gleich in der Anbetungszeit einfach diese Gelegenheit nutzen, Gott das zu sagen, wer er für uns ist. Vielleicht das zu widerspiegeln, was wir hier gelernt haben. Ja, Gott gibt sich uns nicht immer zu erkennen, aber wir dürfen Sachen über Gott wissen. Wir dürfen ihn kennenlernen. Wir dürfen erfahren, dass er zu seinen Zusagen steht. Wir dürfen annehmen als etwas Gutes, dass Gott uns durch und durch kennt. Und wir dürfen Gott sagen, ja, du bist allmächtig. Du kannst alles umsetzen, was du dir in deinen Kopf setzt. Du hast die Macht, deinen Willen Wirklichkeit werden zu lassen. Und dafür wollen wir dich preisen, Gott. Amen.